Stell dir vor, du wirfst eine Münze. Du wettest auf Kopf, aber so in 7 von 10 Fällen fällt sie auf Zahl.
Ja, du liegst also permanent falsch.
Genau, du verlierst und verlierst. Die meisten Menschen würden da sofort sagen, das ist ein mathematisches Desaster. Hör bloß auf zu spielen.
Absolut logische Reaktion, ja.
Aber was wäre, wenn ich dir jetzt sage, dass es einen Weg gibt, mit exakt dieser, naja, völlig erbärmlichen Trefferquote von 33% dein eingesetztes Kapital in einem einzigen Jahr zu verfünffachen?
Und wir reden hier ja nicht von irgendeiner Theorie.
Nein, überhaupt nicht. Wir sprechen von einer absolut verifizierten Rendite von 433% und das in nur 12 Monaten.
Wahnsinn. In der Welt des professionellen Tradings nennt man das nämlich nicht eine Unmöglichkeit, sondern man nennt es Big Game Hunting.
Richtig. Und genau das machen wir heute zu unserem Thema hier im Deep Dive. Wir sitzen ja beide seit Jahren professionell an den Märkten, ne?
Wir kennen das Rauschen.
Ja, wir kennen dieses Rauschen. Wir kennen die unzähligen Superindikatoren, die einem wirklich täglich als der absolute heilige Gral verkauft werden.
Oh ja, die gibt es wie Sand am Meer.
Aber die Story von Arne Palluck, um den es heute geht, und er wurde in einem aktuellen YouTube-Video als US-Investing-Champion beleuchtet, wischt diesen ganzen technischen Lärm einfach komplett beiseite.
Das ist wirklich erfrischend, weil Arne ist gerade mal 30 Jahre alt. Er kommt ja ursprünglich aus dem professionellen Poker.
Genau, und ist dann eben ans große Rad gewechselt, also an die Wall Street. Aber die eigentliche Besonderheit für uns heute ist ja sein Hintergrund.
Ja, er ist der Sohn von Dr. Eike Palluck.
Absolut. Und genau das ist unsere Mission heute. Wir lassen das technische Geplänkel heute mal weg und sezieren das eigentliche Fundament.
Nämlich, wie man durch absolute, fast schon brutale psychologische Disziplin zu den Top 10% der Trader aufsteigt.
Ja, und dieser Übergang vom Poker zum Trading, das ist da eigentlich das perfekte Einstiegsfenster, oder?
Definitiv. Arne macht in dem Interview unmissverständlich klar, ohne einen mathematischen Edge bist du am Markt einfach nur Kanonenfutter.
Du finanzierst quasi die Profis.
Exakt. Aber der Unterschied zwischen diesen beiden Disziplinen, also Poker und Trading, der ist halt massiv.
Wie meinst du das genau?
Naja, beim Poker, da scannst du den Raum, du suchst dir den schwächsten Spieler am Tisch, den Typen, der einfach viel zu viele Hände spielt.
Ja, und den nimmst du dann systematisch aus.
Richtig, dein Gegner ist extern, er ist greifbar, du kannst ihn ansehen.
Okay, aber an der Börse bist du selbst dieser Typ, der zu viele Hände spielt.
Genau das, du bist dein eigener härtester Gegner. Und da bringt Arne diese sogenannte Casino-Mentalität ins Spiel.
Ah, ja. Die ist im Kapitel 28 der WWPO-Bücher extrem detailliert ausgearbeitet, ne?
Ganz genau. Die Prämisse ist eigentlich simpel, aber in der Umsetzung halb brutal. Du als disziplinierter Operator, du bist das Casino.
Und der Markt ist der Spieler.
Ja, der Markt mit all seinen verrückten Schwankungen ist der Spieler, der zur Türe reinkommt. Das Casino gewinnt auch nicht jedes einzelne Roulette-Spiel.
Nee, manchmal räumt der Typ am Tisch richtig ab.
Genau. Aber am Ende des Abends, also über eine lange Serie hinweg, da wandert das Geld immer zur Bank.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Das ist ja der Kern der Bernoulli-Konvergenz.
Das Gesetz der großen Zahlen.
Ja, und die meisten Retail-Trader scheitern genau an diesem Punkt, weil sie halt nicht denken wie ein Casino, sondern eher wie ein Wahrsager.
Sie glauben ernsthaft, ihr Job sei es, die nächste Bewegung vorherzusagen.
Aber Arne hat durch die WPPO-Methodik verinnerlicht, dass er eben nicht recht haben muss. Er muss überhaupt nicht wissen, ob der Euro-Dollar-Kurs in den nächsten 10 Minuten steigt oder fällt.
Richtig, weil sich dieser statistische Vorteil über hunderte von Trades einfach rein mechanisch entfaltet.
Gut, aber hier muss ich jetzt mal reingrätschen. Das klingt in der Theorie wunderschön steril. Bernoulli, großes Gesetz der Zahlen, statistischer Edge, Haken dran.
Ich spüre ein Aberkommen.
Ja, absolut. Wir sitzen doch beide lange genug vor den Bildschirmen. Wenn du in einem Trade bist, echtes Geld auf dem Spiel steht und die Kerze tickt massiv gegen dich.
Ja, das ist unangenehm.
Unangenehm. Das fühlt sich null nach Statistik an. Es fühlt sich an wie ein persönlicher Angriff. Ist Trading nicht tief im Kern einfach ein glorifiziertes Glücksspiel?
Weil wir die verdammte rechte Seite vom Chart nicht sehen können?
Ja. Und die Ungewissheit treibt uns doch in den Wahnsinn.
Was hier faszinierend ist, ist genau dieser Schmerz, den du gerade beschreibst.
Okay.
Dieser Schmerz entsteht ausschließlich aus dem Wahn, diese rechte Seite des Charts kontrollieren zu wollen. Wir Menschen hassen Ungewissheit, also biologisch gesehen.
Ja, unser Gehirn ist halt eine Mustererkennungsmaschine.
Exakt. Sie belohnt Vorhersagbarkeit. Aber beim Trading ist dieses Bedürfnis nach Vorhersage absolut tödlich.
Weil das Ego ins Spiel kommt.
Genau. Sobald du glaubst, zu wissen, was passiert, hängst du dein Ego an den Trade. Und wenn der Markt dir dann das Gegenteil beweist, reagierst du nicht mehr rational. Du fühlst dich betrogen.
Gut, aber wenn diese Bernoulli-Konvergenz so unausweichlich und mathematisch rein ist, wie erklärst du dir dann die ersten 6 Jahre von Arnes Karriere?
Ah, das ist der wunde Punkt.
Ja, ich meine, er hatte das Wissen seines Vaters. Er kannte die Theorie des VPO-Trichters wirklich in- und auswendig. Und trotzdem hat er 6 Jahre lang massiv Geld verbrannt. Die Mathematik hatte sich ja nicht geändert, oder? Es gab diesen einen spezifischen Nachmittag, den er erwähnt, an dem er 20% seines gesamten Kontos in die Luft gejagt hat.
Ja, das war ein harter Tag.
Und der Auslöser war das Brechen der absolut heiligsten VPO-Regel. Er hat den physischen Stop-Loss aus dem Orderbuch gelöscht.
Wahnsinn. Und das führt uns direkt in die dunkelsten Abgründe der Neurobiologie. Und zu Kapitel 3. der WPO-Reihe.
Die Kosten des Scheiterns.
Ganz genau. Wir sprechen hier über die Drawdown-Asymmetrie. Die Mathematik dahinter verzeiht dir keine Fehler.
Null. Wenn du 20% verlierst, brauchst du 25% Gewinn, um überhaupt erstmal wieder auf Null zu kommen.
Und rutscht schon einen Drawdown von 50% ab, musst du dein Konto verdoppeln, also 100% Rendite erwirtschaften, nur um deinen Einstand wiederzusehen.
Das ist so krass. Und Arne war an diesem Nachmittag gefangen in der sogenannten Revanche-Kaskade, richtig?
Ja.
Hier wird es nämlich wirklich interessant, denn das ist der Punkt, an dem 99% der Karrieren enden.
Oh ja. Du ziehst den Stop, ne? Der Markt bricht weiter gegen dich ein.
Der Schmerz wird unerträglich.
Und anstatt den Verlust einfach zu realisieren und als statistische Ausgabe des Casinos zu verbuchen, schlägt das Gehirn komplett in den Überlebensmodus um.
Man will das Geld vom Markt regelrecht zurückzwingen. Man verdoppelt die Position, man handelt völlig ohne Setup.
Das ist, als würdest du in ein tiefes Loch fallen und anstatt nach einem Seil zu rufen, nimmst du dir eine Schaufel und gräbst panisch weiter nach unten.
In der Hoffnung, auf der anderen Seite der Erde wieder herauszukommen.
Eine perfekte Metapher. Biologisch gesehen schaltet sich in genau diesem Moment dein präfrontaler Kortex komplett ab.
Das ist doch der Teil, der für Logik zuständig ist, oder?
Richtig. Für langfristige Planung, Logik, Risikobewertung. Und gleichzeitig flutet Cortisol, also das Stresshormon, dein ganzes System.
Du bist also in Lebensgefahr. Zumindest glaubt dein Gehirn das.
Ja. Und der einzige Weg, diesen Schmerz sofort abzustellen, ist dieser schnelle Dopamin-Hit eines neuen Trades. Der gibt dir die Illusion, wieder die Kontrolle zu haben.
Das berüchtigte Revenge-Trading.
Exakt. Und du kannst diesen chemischen Cocktail nicht mit reiner Willenskraft stoppen. Willenskraft ist an der Börse nach spätestens 2 Stunden restlos aufgebraucht.
Aber wie hat Arne dann jemals aufgehört, dieses Loch weiterzugraben? In den Interviews wird ja immer wieder das Training in der Operator Academy erwähnt.
Er hat dort begriffen, dass er sich selbst nicht trauen darf, wenn er tiltet.
Das Pukayoki-Prinzip.
Genau. Kapitel 8. Das kommt ursprünglich aus der japanischen Industrie von Toyota.
Fehlersicherung.
Richtig. Du nimmst dir nicht vor, im Stress keinen Fehler zu machen. Du baust eine physische Barriere, die den Fehler unmöglich macht. Egal wie emotional du bist.
Er hat diese mechanischen Kill-Switches installiert.
Mhm.
Ein hartes Daily-Drawdown-Limit auf Broker-Ebene.
Das heißt also, wenn er einen bestimmten Betrag an einem Tag verliert, blockiert ihn seine eigene Handelsplattform.
Knallhart. Der Broker nimmt einfach keine Order mehr an, der Bildschirm könnte genauso gut schwarz werden. Er hat sich quasi selbst entmündigt für den Fall, dass sein präfrontaler Kortex offline geht.
Er akzeptiert, dass er als Mensch fehlerhaft ist. Er lagert die Disziplin in ein operatives System aus.
Weil Disziplin in der WVPO-Lehre ja nicht als Gefühl oder Motivation verstanden wird.
Nein, Disziplin ist eine Struktur. Es ist das fehlervermeidende System.
Und erst als dieses System stand, als das Netz unter dem Hochseil gespannt war, konnte Arne sich der schmerzhaftesten Wahrheit überhaupt stellen, oder?
Seiner eigenen Edge-Datenbank.
Ja. Und hier wird es richtig krass. Denn wir müssen jetzt über diese 43% Jahresrendite sprechen.
Mhm.
Arne dokumentiert ja jeden Trade mit unzähligen Variablen. In seinem Erfolgsjahr hat er rund 400 Trades abgesetzt. Und die nackte Zahl aus seinem Journal lautet 33% Win Rate.
Er verliert 2 von 3 Trades.
Er verliert 7 von 10 Trades im Grunde.
Das ist doch der Moment, in dem die Illusion der ganzen Retail-Welt in sich zusammenfällt.
Absolut. In Kapitel 17 schreibt Dr. Eike Palluck so treffend: SMC-Trader sammeln Setups, WWPO-Trader sammeln Daten.
Und Arne ist die absolute Definition eines Big Game Hunters.
Ja. Wenn er falsch liegt, verliert er im Durchschnitt 4,5% seiner Position. Und er wirkt diese Verlusttrades extrem schnell ab, im Schnitt nach nur 1,9 Tagen.
Sein durchschnittlicher Gewinn aber liegt bei gewaltigen 15% und erhält diese Gewinner für durchschnittlich 15 Tage. Das ist der Schlüssel.
Sicher. Der Erwartungswert ist bei dieser Asymmetrie extrem positiv. Das bestreitet ja auch niemand. Aber mach dir mal klar, was das neurobiologisch für dich bedeutet.
Oh ja.
Einen Fehleranteil von fast 67% Tag für Tag zu ertragen, das bedeutet doch, dass dein Gehirn permanent in Cortisol gebadet wird.
Du verlierst am Montag, du verlierst am Dienstag.
Du fliegst am Mittwochmorgen schon wieder aus dem Markt. Ein normaler Mensch bricht doch nach der zweiten Woche psychologisch komplett ein und fängt an seinem System herumzuschrauben.
Und genau deshalb scheitern so viele. Der Plankton-Trader, wie er in Kapitel 35 genannt wird, der reagiert emotional auf jede einzelne Verlustwelle.
Er will schnelle, kleine Gewinne mitnehmen, ne?
Ja, nur um seinem Ego zu beweisen, dass er recht hatte. Er belohnt sich für diesen winzigen Tropfen Dopamin.
Während der Big Game Hunter wie Arne konsequent Trailing Stops nutzt.
Er zieht die Absicherung immer weiter hinter dem Preis her. Das bedeutet aber auch, dass er regelmäßig zusehen muss, wie ein Trade, der vielleicht tief im Plus war, plötzlich wieder den Stop reißt.
Und dann als kleiner Verlierer endet.
Genau.
Das ist pure Qual. Du siehst das Geld auf dem Bildschirm. Du könntest den Knopf drücken und es einfach nehmen. Aber dein System zwingt dich, den Trade laufen zu lassen, in dem Wissen, dass der Markt es dir oft wieder wegnimmt.
Diese Gewinner 15 Tage lang laufen zu lassen, das erfordert eine fast unmenschliche emotionale Kälte.
Oder eben eine fundamental andere Perspektive auf die Realität des Marktes.
Mhm.
Um diese Trefferquote und diese Trailing Stops emotional überhaupt zu überleben, musst du aufhören, den Markt als deinen persönlichen Feind zu betrachten, der dir irgendwas schuldet.
Und bei Arne kam dieser Klick im Kopf durch etwas zutiefst Menschliches.
Ja, wir sprechen hier vom berühmten Elise Intermezzo aus Kapitel 9 der Wewe von Keo Buchreihe.
Eine großartige Geschichte.
Arne kämpft jeden Tag an den Märkten und dann bringt seine kleine, hochintelligente Tochter Elise die komplexeste Marktstruktur auf einen einzigen Satz herunter.
Erzähl mal.
Elise steht neben ihrem Opa, also Dr. Eike Palluck, der am Chart arbeitet. Er erklärt ihr das Konzept des Composite Man.
Also das Smart Money, die riesigen institutionellen Händler, die die Märkte bewegen.
Genau. Und er vergleicht dieses Smart Money für sie mit einem Dieb, der eine Tarnkappe trägt und völlig unsichtbar agiert.
Okay, und Elise?
Elise schaut sich das an und hebelt die Metapher sofort aus. Sie sagt sinngemäß, naja, die Tarnkappe nützt dem Dieb überhaupt nichts.
Warum nicht?
Weil er so viel schweres Geld gestohlen hat, dass er mühsam wegschleppen muss, dass er riesige, tiefe Spuren im Schnee hinterlässt. Man muss ihn gar nicht sehen, man muss nur auf den Boden schauen.
Wow, was für ein Bild.
Also was bedeutet das alles für die kalte, harte Ausführung am Trading Desk? Arne hat durch diesen Satz verstanden, dass er sich jahrelang im dunklen Wald mit dem Dieb geprügelt hat.
Er hat ständig versucht vorherzusagen, aus welchem Gebüsch der Dieb als nächstes springt.
Genau. Und die Spuren im Schnee sind die ultimative Befreiung von dieser Vorhersage. Er muss nicht kämpfen. Er muss nur hinsehen, wo diese schweren Stiefel auftreten.
Das wirft natürlich eine extrem wichtige Frage auf.
Welche?
Wie übersetzen wir diese Spuren im Schnee in eine mechanische Chartanalyse? In der WWPO-Methodik ist das ja die pure Marktphysik durch Volumenprofil und Price Action.
Ja, weil das Smart Money, also der Dieb, der hat ein massives Problem.
Er hat so viel Kapital, dass er es nicht einfach in den Markt werfen kann, ohne den Preis sofort gegen sich selbst zu treiben.
Er braucht Liquidität. Er braucht jemanden, der ihm die Gegenposition überhaupt abnimmt.
Und wo findet er diese Liquidität? Genau dort, wo die geballte Angst und Gier der Retail-Trader liegt, in den Stop-Loss-Clustern.
Über markanten Hochs unter offensichtlichen Tiefs.
Das Smart Money steuert diese Zonen ganz gezielt an, um ihre gigantischen Orders zu füllen.
Das sind die Spuren im Schnee. Im Footprint-Chart sieht Arne ganz genau, wo das extrem hohe Volumen, also das schwere Geld, gehandelt wurde.
Und hier kippt dann die ganze Logik des Trailing-Stops ins Positive. Arne zieht seinen Stopp nicht einfach willkürlich hinterher oder orientiert sich an einem simplen gleitenden Durchschnitt.
Nein, er legt eine Trailing-Stops ganz bewusst in die trockenen Zonen des Volumenprofils.
In Preisbereiche, in denen historisch kaum Volumen gehandelt wurde, sogenannte Low-Volume-Nodes.
Weil der Dieb überhaupt kein ökonomisches Interesse hat, in diese leeren Zonen zu treten.
Da gibt es für ihn nichts zu holen. Keine Liquidität, keine Stops der Masse.
Arne versteckt sich also nicht vor dem Markt. Er stellt sich einfach nicht dorthin, wo das Smart Money zwangsläufig hintreten muss, um seine Taschen zu füllen.
Elise hat ihm den Druck genommen, die Zukunft vorherzusagen.
Trading ist ab diesem Moment reine, emotionenlose Beobachtung der Gegenwart.
Und wenn der Markt dann doch seinen Trailing Stop in einer trockenen Zone holt, ist Arne nicht wütend.
Sein Ego ist nicht verletzt.
Er weiß einfach, dass Smart Money hat schlichtweg sein Verhalten oder die Richtung geändert. Die Spur führt jetzt woanders hin.
Sein Poker-Jucke-System holt ihn sauber aus dem Trade, er bucht die 4,5% Verlust ab und wartet stoisch auf den nächsten klaren Fußabdruck.
Das ist wirklich die Transformation vom Zocker, der Recht haben will, zum Casino-Betreiber, der den Prozess makellos abarbeitet.
Wenn wir diese Reise also mal zusammenfassen, dann wird eines kristallklar. Arnes 443% waren kein Lottogewinn.
Es gab keinen magischen Algorithmus.
Es war die konsequente, fast schon maschinelle Umsetzung der WWPO-Architektur seines Vaters.
Geschmiedet in der Härte der Operator Academy.
Genau. Das Volumenprofil liefert dir vielleicht den Kanten, also den mathematischen Edge.
Aber nur die eiserne Disziplin, das Ertragen der Drawdown-Asymmetrie und das Aushalten dieser 6-7% Fehltrades, das bringt diesen Edge über die Ziellinie.
Ohne diese psychologische Festung bist du nur ein weiterer Retail-Trader, der sein Konto alle paar Monate neu aufladen muss.
Du kannst die besten Analysemethoden der Welt beherrschen. Du kannst die Fußabdrücke im Schnee sehen, wenn du zulässt, dass Cortisol und die Revenge-Kaskade das Steuer übernehmen, wirst du scheitern.
Der Markt ist da draußen nicht auf der Jagd nach dir. Er ist völlig neutral.
Er bewegt sich einfach von Liquidität zu Liquidität. Der Markt ist letztendlich nur ein gigantischer Spiegel.
Und genau mit diesem Gedanken möchte ich dich heute an deinen Trading Desk zurückschicken. Jeder Trade, den du absetzt, jedes Mal, wenn du einen Stop verschiebst oder eine Position aus Wut verdoppelst.
Das alles wird in deinem Journal dokumentiert.
Dein Trading Journal ist ein unbestechlicher, gnadenloser Spiegel deiner selbst. Wenn du dir deine aktuelle Equity-Kurve anschaust, die steilen Abstürze, die Phasen, in denen du Gewinne zu früh abschneidest, welches unbewusste Bedürfnis spiegelt dir diese Kurve gerade wieder?
Eine sehr gute Frage.
Welches tiefsitzende Ego-Problem, welches Bedürfnis nach Kontrolle oder vielleicht sogar welches erdrängte Trauma zwingt dich dazu, vom Plan abzuweichen? Die Mathematik ist gelöst, die Spuren im Schnee sind da.
Absolut.
Die einzige Frage ist, bist du endlich mutig genug, in diesen Spiegel zu schauen und die Konsequenzen zu ziehen?